Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Hashtag Wir sind eins. Das trendet momentan bei Twitter und Facebook. Aber ist das mehr als eine leere Floskel zum Einheitsjubiläum? Wenn wir über Einkommen und Karrierechancen in Deutschland, in Ost und West sprechen, sind wir jedenfalls nicht eins. Auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung verdient man in Ostdeutschland deutlich weniger als in Westdeutschland. Und nur knapp 2% der Spitzenpositionen in Politik, in Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur sind von Ostdeutschen besetzt. In anderen Bereichen scheint der Osten Deutschlands allerdings besser dazustehen. Die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern, die ist zum Beispiel wesentlich geringer als im Westen. Warum aber ist das alles überhaupt noch so, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung? Darüber wollen wir heute bei Campus und Karriere diskutieren. Und zwar gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 oder eine Mail an campus@deutschlandradio@deutschlandfunk.de. Wie groß sind die Karrierechancen, die Karriereunterschiede zwischen Ost und West? Wie unterscheiden sich Karrierewege und Optionen? Was kann der Westen vom Osten lernen? Und brauchen wir vielleicht doch eine Ostquote für die Spitzenposition in der Gesellschaft? Das diskutieren wir alles bis 3 Uhr. Ich bin Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Ich habe mich, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, gefragt, ob es 30 Jahre nach der Wiedervereinigung überhaupt noch richtig und sinnvoll ist, über die Unterschiede zwischen Ost und West zu sprechen, ob man da ja vielleicht Dinge überbetont, die längst nicht mehr Realität sind. Aber nee, die Zahlen, die sprechen da für sich. Westdeutsche Beschäftigte verdienen etwa 16% mehr als Ostdeutsche und im Osten beträgt der Anteil Ostdeutscher in Spitzenpositionen nur etwa 23% bei knapp 90% Bevölkerungsanteil. Und noch krasser sieht es aus, wenn man sich die Spitzenpositionen in ganz Deutschland anguckt, da sind es dann nur 1,7% Ostdeutsche. Warum das so ist und wie sich das auch ändern lässt, aber auch welche besonderen Kompetenzen Ostdeutsche, junge Ostdeutsche zumal mitbringen, über all das möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren. Und zwar unter anderem mit Nadine Bruder. Sie ist 1981 in Neuruppin in Brandenburg geboren, ist Beraterin und Mitglied im Netzwerk Dritte Generation Ost. Hallo Frau Bruder.
Hallo, ich grüße Sie.
Frau Bruder, was zeichnet denn so die Karrierewege der dritten Generation Ost aus?
Vielschichtig, um es in einem Wort zu nennen. Viele sind wirklich nach der Wende direkt in den Westen gegangen in den 90ern. Ähnlich war es auch bei mir. Ich habe 2000 mein Abi gemacht. Für mich war auch damals schon relativ zügig klar, ich muss in den Westen, weil dort die besseren Opportunities sind. Mittlerweile sieht es hier auch anders aus in Gesamtdeutschland. Ja.
Sie selbst sind ja selbstständig als Beraterin, haben Ihr eigenes Unternehmen. Würden Sie sagen, das ist typisch Ost?
Nein, das ist nicht typisch Ost. Als Frau muss ich auch noch dazugeben. Aber meine Erfahrungen damals, wenn ich wirklich schon darauf eingehen kann, ich glaube, diese Erfahrung, die ich halt gemacht habe und miterleben durfte, wie von einem Tag auf dem anderen so vieles, was eigentlich sicher erschien, wegfallen kann, hat mich schon dazu getrieben, für mich eine Motivation zu entwickeln, wo ich eigentlich immer so Herrin meiner Situation sein wollte. Und das ist mir in meiner Karriere, den Weg, den ich gegangen habe und gewählt habe für mich, der spricht da für sich.
Außerdem dabei ist Thorsten Menzel. Er leitet die Bildungs-NGO Teach First in Sachsen und ist ebenfalls vom Netzwerk Dritte Generation Ost, 34 Jahre alt, geboren in Meißen. Ich grüße Sie, Herr Menzel.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
Herr Menzel, Sie haben Ihren Bachelor in Chemnitz gemacht, haben Sie mir erzählt im Vorgespräch, sind für Ihren Master aber ganz bewusst raus aus dem Osten und dann auch noch nach Oxford. Warum haben Sie das gemacht? Hat Ihnen das nicht gereicht, sozusagen im Osten allein zu studieren?
Das ist eine gute Frage. Mir selbst hätte das vielleicht gereicht, aber ich habe gemerkt, wenn ich aus Ostdeutschland rausgekommen bin, egal ob nach Westdeutschland oder innerhalb Europas, dass die Aussage, ich habe in Chemnitz studiert, nicht unbedingt positiv aufgenommen wurde. Es war so eine Mischung aus Verwunderung und jedenfalls relativ wenig Anerkennung dafür. Und mir war dann bewusst, okay, obwohl ich dort eigentlich ganz gute Sachen gelernt habe, könnte mir das eher zum Nachteil gereichen. Und wenn ich vorwärts kommen will und erfolgreich sein will in Zukunft, brauche ich wahrscheinlich eine Uni mit einer besseren Referenz, als ich diese ostdeutsche Uni Chemnitz hatte. Und ja, deswegen habe ich mich für eine entschieden, deren Name nicht nur in Deutschland weit bekannt ist, sondern vielleicht sogar global.
Ja, Sie sind da nicht.
Sagen,
das haben Sie ja dann auf die Spitze getrieben mit Oxford. Aber nochmal einen Schritt zurück. Also was waren denn dann die Klischees, die sozusagen bei Ihnen dann mit Chemnitz und Uni Chemnitz verbunden wurden? Also was ist Ihnen da entgegengetreten?
Ja, interessant ist eigentlich die Antwort, die man so bekommt: Mensch, das merkt man ja gar nicht, dass du aus Deutschland kommst. Oder Mensch, das merkt man gar nicht. Das hört man gar nicht, dass du aus Sachsen kommst. Und was schwingt da mit? Also eigentlich die Erwartung war, da müsste ja jetzt jemand auftreten, der gar keine Ahnung von gar nichts hat und der sich dazu noch komisch anhört. Und offenbar habe ich da für Verwunderung gesorgt. Und ich glaube, das ging nicht nur mir so, sondern eben vielen Menschen, die aus Deutschland kamen oder aus Ostdeutschland kommen.
Ist sowas verletzend?
Ja, unterschiedlich. Das kann natürlich, wenn man sich anpasst, so wie ich das ja gemacht habe, muss ich ja zugeben, sagen, ich habe ja das Spiel mitgespielt, habe ich mir auch gesagt, na gut, ist halt so, muss ich halt mit klarkommen. Aber wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, ja, es ist ein bisschen verletzend. Und es ist eigentlich, es wird den Menschen nicht gerecht, die natürlich da auch eine gute Ausbildung bekommen, die gute Arbeit machen und ja, genauso wertvoll sind.
Mhm. Lassen Sie uns noch mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. Können Sie uns kurz erklären, was das ist, Netzwerk Dritte Generation Ost?
Unser Netzwerk gibt es seit 10 Jahren. Wir prägen die Debatte um Ostdeutschland mit und versuchen sie positiver, ein bisschen diverser zu machen, als das Bild von Ostdeutschland mindestens in den 20 Jahren nach der Wiedervereinigung war. Wir setzen uns zusammen aus Ostdeutschen, die zur Wendezeit aufgewachsen sind und damit eine einzigartige Erfahrung gemacht haben, die wir Transformationskompetenz nennen. Also wir können damit umgehen, wenn sich Dinge von heute auf morgen ändern, weil wir es in unseren Elternhäusern, in unseren familiären Umfeldern, in unseren Städten miterlebt haben. Und wir versuchen, Menschen zu vernetzen, die diese Erfahrungen haben und uns damit gegenseitig zu unterstützen und diese Stimme hörbar zu machen in ganz Deutschland.
Und das braucht man unbedingt auch noch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung?
Ich würde sagen, ja. Und ich bin sehr froh, dass es jetzt immer mehr ostdeutsche Stimmen gibt, gerade natürlich zu diesem Jubiläum, aber ich glaube, es braucht sie immer, weil es sehr, sehr fähige Stimmen sind, die da sprechen, mit dieser besagten Transformationskompetenz. Und ja, die braucht es auch jetzt noch, um die Unterschiede, die es ja gibt, immer wieder anzusprechen und um gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Und dafür muss man erstmal laut reden.
Mhm. Ja, Frau Bruder?
Darf ich da ganz kurz einhaken?
Ja, gerne.
Das ist ja auch so, dass wir jetzt eigentlich als die Generation von damals heute 2020 so in der Mitte unseres Lebens stehen. Und wir sehen halt, dass die älteren Generationen von damals in die Rente gehen. Und wir sind halt sozusagen, okay, da und wollen wirklich Verantwortung für die Gestaltung der Zukunft und auch für einen stärkeren Zusammenhalt gesellschaftlicher Art für ganz Gesamtdeutschland aktiv mitgestalten und auch das vor den großen Herausforderungen des derzeitigen neuen Jahrhunderts.
Und die werden ja nicht weniger, auch aktuell wahrscheinlich in der Corona-Krise. Ich möchte da später vielleicht nochmal drauf eingehen, was Transformationskompetenz da auch bedeuten kann und wie sie helfen kann. Vorher aber noch einen weiteren Gesprächsgast mit in unsere Runde nehmen, Aline Suko von der Hans-Böckler-Stiftung. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Sie haben sich ja in einer Studie mit Gender-Unterschieden zwischen Ost- und Westdeutschland befasst. Bevor wir auf dieses Thema eingehen, Frau Suko, würden Sie zustimmen, was ostdeutsche und westdeutsche Karriereunterschiede angeht? Die haben wir gerade schon so ein bisschen angerissen. Sehen Sie das auch so und erleben Sie das auch so, wie Frau Bruder und Herr Menzel das gerade schon so ein bisschen angedeutet haben?
Ja, also generell kann man auf jeden Fall Unterschiede beobachten. Insbesondere natürlich jetzt aus dem Blick der Geschlechterunterschiede, was Sie es auch vorhin schon angesprochen haben, zum Beispiel eben mit dem Gender Pay Gap. Also der ist zum Beispiel eben in Ostdeutschland wesentlich geringer als in Westdeutschland. Also in Westdeutschland liegt er bei 21%, im Osten bei 7%. Aber ein Haupterklärungsfaktor ist, dass vor allen Dingen die Männerlöhne in Westdeutschland wesentlich höher sind als die in Ostdeutschland. Und ich glaube, das unterstreicht genau dieses Bild.
Also das heißt, das Gender Pay Gap ist halt geringer, weil ja beide gleich schlecht oder fast gleich schlecht verdienen, Frauen und Männer im Osten.
Genau, also ja. Und natürlich, dazu kommt natürlich auch, dass ostdeutsche Frauen ganz andere Erwerbsbiografien haben als westdeutsche Frauen. Also damit meine ich, dass ostdeutsche Frauen eben nach der Geburt der Kinder nicht so lange unterbrechen und häufiger zum Beispiel in Vollzeit zurückkommen. Also das ist eben so die andere Seite der Geschichte.
Auf die Details dieser Studie, die Sie dann gemacht haben, möchte ich später auch nochmal eingehen. Vorher aber noch einen weiteren Gesprächsgast in unsere Runde holen. Anne Hänig, sie ist Redakteurin im Leipziger Büro der Zeit in der Redaktion Zeit im Osten. Ich grüße Sie.
Hallo, ich grüße Sie.
Frau Hänig, Sie selbst sind ja auch im Osten geboren worden, in Freiberg, in Sachsen, wenn ich das richtig notiert habe. Ein Jahr vor dem Fall der Mauer geboren. Sehen Sie sich trotzdem als Ostdeutsche? Ist das für Sie noch ein Thema?
Ich würde sagen, es ist ein Teil meiner Identität. Und das hat natürlich jetzt nicht zwangsläufig etwas damit zu tun, dass ich noch einen Ostdeutschen, einen DDR-Impfausweis habe, sondern vor allem mit der Familie, der ich entstamme und der Tatsache, dass alle meine Verwandten in der DDR sozialisiert wurden, jenseits meiner Schwester. Und das heißt, natürlich spielt es für mich noch eine Rolle.
Ja. Welche Rolle?
Na, da kommen wir zu den Unterschieden zwischen Ost und West. Es war ja, muss ich mal dazu sagen, bis vor 5 oder 10 Jahren ein regelrechtes Unding, noch von Ost oder West zu sprechen. Ich weiß das deswegen so genau, weil ich ja, wie Sie es schon gesagt haben, Redakteurin im Leipziger Büro der Zeit bin, wo wir die Zeit im Osten machen. Und da gab es viele Leser und viele Menschen, die sagten, Mensch, warum redet ihr denn noch von Ostdeutschland? Ist nicht langsam mal gut, 20 Jahre nach der Einheit, 25 Jahre nach der Einheit, wir sind doch alle eins, ihr Ossis werdet so wie wir, Wessis. Und wenn wir jetzt noch länger drüber sprechen, dann werden die Unterschiede nie verschwinden. Das hat sich geändert. Wir leben heute in einem anderen Land, in einem Land, das akzeptiert, dass 30 Jahre Einheit nicht 30 Jahre Einheitlichkeit bedeutet. Und das wäre ja auch widersinnig. Insofern widersinnig, als der Osten, wo ich lebe, nun mal 40 Jahre Diktatur erlebt hat, während der Westen in der Zeit 40 Jahre Demokratie hatte, einen Wirtschaftsaufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist hier ja alles ganz anders gelaufen. Und es reichen 30 Jahre nicht, um Unterschiede verschwinden zu lassen. Vielleicht werden die Unterschiede auch nie ganz verschwinden. Das wäre aber auch keine Katastrophe. Eine Katastrophe wäre nur, wenn wir, weil wir die Unterschiede nicht wahrhaben wollen, sie so lange wegschweigen, bis sie Schwierigkeiten machen.
Die Frage ist ja, über welche Unterschiede wir da reden. Also wenn es um Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit geht, ist das natürlich ein Problem. Dann sollten sie ja sicher verschwinden, oder?
Genau, dann sollten sie verschwinden, aber sie verschwinden nicht, indem wir sie beschweigen. Und ich kann vielleicht mal auf die, ich weiß nicht, ob das jetzt zu früh in der Sendung ist, aber es wird ja seit ein paar Jahren über eine Ostquote diskutiert. Mhm. Das ist ja eine auf den ersten Blick komplett absurde Idee. Denn sie, so auf den ersten Blick, ja, sie krankt an dem Problem, dass ein Ostdeutscher schwer zu definieren ist. Ist ein Ostdeutscher jemand, der im Osten geboren wurde, dann würde Angela Merkel schon nicht mehr dazu zählen, weil sie in Hamburg zur Welt gekommen ist. Ist ein Ostdeutscher jemand, der im Osten aufgewachsen ist? Wenn ja, wann genau muss er gekommen sein? Woher müssen seine Eltern kommen? Wie alt muss er sein? Und so weiter. Es ist wahnsinnig schwierig, einen Ostdeutschen zu definieren. Deswegen gibt es auch kaum einen Politiker, der sagt, wir brauchen eine Ostquote. Und trotzdem hält sich die Debatte darum. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir in Deutschland ein Elitenproblem haben, das nicht mehr zu ignorieren ist. Und das Elitenproblem zeigt sich darin, dass von 109 Abteilungsleitern in allen Bundesministerien ganze 4 aus dem Osten kommen. Selbst in den neuen Ländern selber, wo ja vor allem Ostdeutsche leben, sind nur 1/4 aller Abteilungsleiter in den Landesministerien Ossis. Es gab bis vor kurzem keinen einzigen Unirektor aus Ostdeutschland, also auch nicht in den neuen Ländern. Von den 100 größten Unternehmen in Ostdeutschland gibt es 28 ostdeutsche Chefs, also werden 28 von Ostdeutschen geleitet und so weiter und so fort. Ich könnte diese Liste jetzt noch elendig lang fortsetzen. Und das heißt, dass Ostdeutsche Schwierigkeiten haben, in Leitungspositionen zu kommen in dieser Republik. Und zwar nicht nur im Westen, nicht nur in sozusagen bundesweit relevanten Institutionen, sondern auch im Osten selber. Und das Problem muss man angehen. Und dass das nicht gelöst worden ist, ist auch ein bisschen peinlich für dieses Land, muss man sagen.
Ist peinlich. Dann sind wir jetzt bei der Ostquote. Frau Bruder, Herr Menzel, brauchen wir die Ostquote und wie würden Sie sie ausgestalten?
Jetzt haben Frau Sie uns Bruder, beide
Sie vielleicht zuerst, genau.
Dadurch, dass ich eine Frau bin, habe ich auch nochmal eine andere Sichtweise, glaube ich, auf diese Quotenfrage, weil da sind ja ähnliche Strukturen dahinter bei der Beantwortung oder bei der Lösungsfindung. Was wir hier sehen, ist im Prinzip, dass wir wirklich diverse Erfahrungen und Perspektiven zulassen müssen, egal in welchen Systemen wir uns befinden in der Gesellschaft, sei es jetzt Politik, Wirtschaft, Kultur etc., weil nur das führt wirklich zu einer Stärkung eines Systems. Und das Prinzip kennen wir aus der Natur. Und wie gesagt, jetzt momentan ist es nicht in Balance. Und daher ist der Wertbeitrag sozusagen von Wendekindern und ihre Perspektive, Erfahrungen, da gerade, wo Neues entstehen soll oder auch Entscheidungen getroffen werden, für die Zukunft nicht von der Hand zu weisen. Aber dennoch bin ich zwiegespalten beim Thema Quote, weil wer denkt, dass eine Quote die alleinige Lösung ist, der ja, wird keine Lösung finden, weil die dahinterliegenden Einstellungen bei den Menschen dadurch sich nicht ändern werden oder auch die dahinterliegenden Strukturen sich nicht ändern werden. Und ich finde halt, dass eine ausgewogene Struktur und ein ausbalanciertes System nur zu schaffen ist, wenn man halt mehrere Sachen gleichzeitig angeht und diese dann auch sinnvoll miteinander orchestriert. Und dass ich den Anfang, den wir jetzt heute auch schon machen, dadurch, dass wir hier diese Debatte haben und über das Thema überhaupt reden, so offen und ehrlich, eben die Aufklärung über die Vorteile von Diversität in Systemen und auf Führungsebenen. Und ich sehe auch einen gleichen Zugang zu Informationen und Netzwerke notwendig und auch die Transparenz auf allen Ebenen im Entscheidungsprozess oder im Auswahlprozess. Und vor allem die Prämisse, dass die Qualifikationen der Personen und die Motivation, being of service for others, gerade in Spitzenpositionen im Vordergrund bei der Vergabe stehen sollte. Und das ist halt, ja, also das merken wir halt auch bei der Frauenquote.
Mhm. Viele Dinge, die Sie da angesprochen haben, Herr Menzel, wie sehen Sie das? Brauchen wir die Ostquote?
Einfach um diese Stimme jetzt einmal zu sein, sage ich jetzt ja. auch wenn Anne Hennig das ja wunderbar ausgeführt hat, wie kompliziert es ist, den Ossi zu definieren. Aber ich finde, dort, wo es die Möglichkeit gibt, dass Institutionen sagen, ja, wir wollen ganz bewusst Ostdeutsche in die herausgehobenen Positionen heben, dort sollen sie das auch tun, weil sich diese Generation einfach mit Kompetenzen auszeichnet, die sie eigentlich dafür geeignet macht, Führungspositionen zu übernehmen. Ja, es gibt erste Studien dazu, dass diese Generation mutig, pragmatisch, mit viel Teamwork vorangeht. Und ich fände es sehr tragisch, wenn wir in 10 Jahren wieder darüber sprechen und dann sagen, schaut mal, wir kannten die Debatte eigentlich aus der Frauenpolitik, wir kannten sie aus der migrantischen Debatte, wo die Unterrepräsentation da ist. Und bei den Ossis haben wir es jetzt auch wieder nicht geschafft. Also ich glaube, da wäre es schon mindestens mit den berühmten Selbstverpflichtungen, die es da ja vielleicht noch als Zwischenweg gibt, ganz gut, die Ostdeutschen entsprechend ihres Anteils an der Bevölkerung auch in diese Position zu bringen. Mhm. Und gleichzeitig sollen sie es natürlich auch selber tun. Ja? Also wir gehen ja auch voran und wir wollen die Verantwortung übernehmen und die Menschen sind da und wollen das auch.
Wie ist das denn bei Ihnen zum Beispiel gewesen? Auf welche Widerstände sind Sie persönlich als Ostdeutscher, Mit-30er, im Studium oder auch später vielleicht eher gestoßen, wenn wir über Karriere reden, wenn wir über Spitzenpositionen, die Sie vielleicht angestrebt haben, weiß ich jetzt nicht, reden?
Vielleicht bin ich dafür doch noch ein Stück zu jung, um jetzt sozusagen komplett aus der Geschichtenkiste erzählen zu können, aber ich würde sozusagen aus einem früheren Stadium das nehmen, aus dem Studium. Ein Ort oder etwas, was man braucht, um da vorwärts zu kommen, sind natürlich Netzwerke. Und in Ostdeutschland wurden einfach viel weniger Netzwerke vererbt über Familien oder Freundeskreise. Das heißt, junge Ostdeutsche müssen sich das selbst erarbeiten, müssen selbst auf die Idee kommen, wo sie sich verdrahten und mit Gleichgesinnten sich zusammentun. Und das ist etwas, was mir nicht in die Wiege gelegt wurde und wo auch keine Lehrkraft zu mir gesagt hat, guck mal, bewirb dich doch für dein Studium um ein Begabtenförderstipendium zum Beispiel. Und solche Dinge müssen sich die Ostdeutschen erarbeiten. Und ich glaube, das tun sie auch. Das können sie aber auch noch stärker tun.
Mhm. Frau Bruder, war das bei Ihnen auch so mit den fehlenden Netzwerken?
Oh ja, in der Tat. Das war wirklich so. Und ich würde den fehlenden Netzwerken auch noch die fehlende Information eben durch diese Personen, die in einem Netzwerk vorhanden sind, noch dazu addieren. Und ich hatte ähnliche Situationen, die ersten im Studium, dass erst dann ich verstand, oh wow, mir wurde Informationen vorenthalten, beziehungsweise ich hatte nicht die gleichen Möglichkeiten, schon in der Schulzeit entsprechende Förderung zu bekommen oder ins Ausland zu gehen, weil halt einfach die Menschen um mich herum oder auch die Schule das nicht wussten, diese Informationen eben fehlten. Und jetzt, es war wirklich ein langer Weg für mich persönlich, auch als Unternehmerin, einzugestehen, dass ich um Hilfe bitten muss und dass ich halt wirklich offen sagen muss mitunter, Leute, ich habe dieses Ziel, ich brauche diese und jene Kompetenz, Ressource, wie auch immer. Wer kann mir helfen? Wen muss ich kontaktieren? Das war wirklich eine Überwindung.
Und wie haben Sie das dann letztlich überwunden? Also das Wichtige war, sich die Hilfe zu holen und die Kontakte.
Und da genau, die Kontakte eben aufzubauen. Also ich habe 2009, das war für mich so ein Transformationsjahr, persönliches Transformationsjahr in meiner Karriere, dass ich von dort an sehr stark auf internationaler Ebene unterwegs war und im Prinzip wirklich ja, durch den Bekanntenkreis aus der Studienzeit noch unterschiedliche Stationen in meiner Karriere getätigt habe und vor allem raus aus Deutschland wollte und habe mittlerweile aber ein internationales Netzwerk, wo ich dann aber im Vergleich auch eher die Seltenheit bin zu den Ostdeutschen. Aber das ist wirklich aus einer leicht Zwangs-, also der Druck, sich zu verändern, beziehungsweise die Motivation, Selbstverantwortung zu übernehmen und auch die Neugier dahinter, dieses, oh wow, was gibt's denn dann noch? Das hat im Prinzip dazu geführt, dass ich mit wahnsinnig tollen Menschen in meinem Leben bisher zusammengekommen bin, die jetzt im engeren oder im weiteren Kreise in meinem Leben sind.
Frau Hennig, Sie haben gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung eine Studie gemacht, also nicht Sie, sondern Sie mit den Kollegen der Zeit, zum Thema innerdeutsche Migration, also Ost-West-Migration. Da ist ein Ergebnis, man bleibt Ostdeutscher oder Westdeutscher, egal ob man in die andere Hälfte des Landes zieht oder nicht. Hat Sie dieses Ergebnis selbst verwundert? Also mich hat es verwundert.
Ja, uns hat das Ergebnis schon verwundert. Denn also was wir gemacht haben, vielleicht nur mal ganz kurz erklärt, der ursprüngliche Gedanke war, wenn wir heute von Ost- und Westunterschieden reden oder uns Statistiken angucken, dann sehen wir natürlich immer nur, was Menschen angegeben haben, die im Osten leben oder die im Westen leben. Die Sache hat einen Haken, nämlich, dass es natürlich in Ostdeutschland sehr viele Westdeutsche leben, genauso wie in Westdeutschland sehr viele Ostdeutsche leben, weil es einfach wahnsinnig viel Migration gegeben hat, nicht nur nach dem Mauerfall, sondern auch davor. Deswegen haben wir geguckt, wie wählen zum Beispiel Menschen, die aus dem Osten kommen, aber inzwischen im Westen leben. Und da zeigt sich, dass Ostdeutsche der AfD stärker zuneigen, als es Westdeutsche tun. Also auch Ostdeutsche, die in Westdeutschland leben, wählen häufiger AfD, als es Westdeutsche von dort tun. Und im Gegenzug wählen Westdeutsche beispielsweise häufiger die Grünen. Besonders häufig tun das Westdeutsche, die im Osten wohnen, übrigens interessanterweise. Und Ähnliches zeigt sich auch beim Einkommen. Also da hat es sich für Ostdeutsche schon sehr gelohnt, in den Westen zu gehen, muss man sagen. Ihr Einkommen ist viel höher als das von Ostdeutschen in den neuen Ländern, aber es ist trotzdem nicht so hoch wie das von Westdeutschen dort. Während vielleicht das noch Westdeutsche, die in den Osten gegangen sind, Aufbauhelfer oder so, heute ein genauso hohes Einkommen haben wie Westdeutsche im Westen. Also für die war es heute im Rückblick betrachtet, kein finanzielles Risiko, in den anderen Landesteil zu gehen.
Aber es war vielleicht eine Karriereoption. Also da hat man ja den typischen Besser-Wessi im Blick, der nach der Wende, weil er seine Karriere im Westen vielleicht nicht so gut hinbekommen hat, in den Osten gegangen ist und da dann die Spitzenposition besetzt. Also ist das auch ein Ergebnis oder ein Befund, den Sie auch in Ihrer Studie jetzt nochmal herausstellen konnten?
Also was wir nicht geprüft haben, ist, wie gut die Westdeutschen waren. Wie,
ist auch schwierig.
Welche Leistung sie gebracht haben, genau. Das ist schwierig zu ermitteln. Vielleicht kann ich da auch eine kleine Lanze brechen. Es gab natürlich so Glücksritter. Es gab jetzt vielleicht auch nicht immer die absolut Hochqualifizierten, die nach den Sternen im Osten gegriffen haben. Aber es gab auch wahnsinnig tolle Aufbauhelfer. Und es gibt auch bis heute Westdeutsche, die im Osten leben, die inzwischen hier schon viel länger sind, als sie hier im Westen gelebt haben und die den muss ich jetzt mal so pathetisch sagen, heute am Tag der Einheit, dem wir auch viel zu verdanken haben. So, ich will das jetzt nicht heute so aussehen lassen, als seien nur die Mittelmäßigen gekommen, um die besten Jobs hier zu übernehmen. Das ist jedenfalls nicht mein Eindruck.
Okay. Ich möchte eine erste Hörerin mit in unsere Runde nehmen, Frau Küttner aus Essen. Ich grüße Sie, Frau Küttner.
Guten Tag.
Ja, Ihre Meinung zu unserem Thema?
Ich bin der Meinung, dass solche Veränderungen, die wir mit der DDR hatten, auch die gemeinsame Trennung durch den Krieg und all das, wie das sich unterschiedlich entwickelt hat. Wir hatten ja nach dem Krieg auch die sogenannten Dreizonen, Trizonesien hier, das gab es einen Karnevalsschlager drüber, dass solche Entwicklungen viel, viel länger dauern, als das so geplant oder vordergründig gedacht ist. Was jede Gruppe, die weggehen muss, irgendwo neu anfangen und alles verliert, die müssen ja erstmal existieren. Das heißt, der Kampf um den Alltag im Vordergrund, den haben wir gut gemacht. Das ist ja toll geworden, egal wie man das organisiert. Aber das innere Umsetzen und Verdauen über die ganzen Generationen, in der Regel hängen ja Familien dann da dran, ist ja meist nicht nur der eine Mensch, der betroffen ist, sondern es ist ja meist eine ganze Familie, die betroffen ist. Und das bleibt drin. Ich meine, ich habe es in meiner eigenen Familie erlebt. Mein Vater ist Auslandsdeutscher aus dem alten St. Petersburg. Der ist zurückgekommen. Die Familie ist mal aus Mähren ausgewandert und hat sich da finanziell und kulturell sehr gut etabliert. Die waren auch im Ersten Weltkrieg, weil der Vater war preußischer Reserveoffizier, waren die natürlich nach Sibirien interniert. Die sind dann mit dem Frieden von Brest-Litowsk. Alleine das, ich habe mit den Sachen heute noch zu tun. Und ich habe als Kind selbst, wir lebten damals in Potsdam und mussten gehen. Unsere Mutter hatte 3 kleine Kinder. Ich habe auch noch tote deutsche Soldaten gesehen. Das muss man alles umsetzen. Ich bin nirgendwo Gram in meinem Leben, aber das muss man verarbeiten. Das ist nicht so einfach. Das dauert. Und dann brauchen Sie nur später im Leben mal jemanden zu treffen aus der alten Großfamilie, der Ihnen irgendwas Schreckliches erzählt über das Land, was er dann entweder mit den Deutschen erlebt hat oder in einem anderen Land. Man versucht ja dann auch ein Vertrauen in das Neue oder die neue Umgebung oder den neuen Staat einzusetzen. Dann ist das wieder erschüttert. Dann denkt man, mein Gott, bei uns mussten zum Beispiel, die deutsch anerkannt waren bei Hitler-Nackedei durch die Kontrollen laufen, ob sie vielleicht nicht doch Juden waren. Mhm. Und wenn sie dann solche Geschichten erzählt kriegen, wieder in einem anderen europäischen Staat, wir müssen das alles verarbeiten. Und da, wo wieder Kinder und Enkel sind, da ist es dann oft noch komplexer. Ich habe in dem Sinne keine eigene Familie aufgebaut. Ich war beschäftigt mit dem, was ich alleine zu verarbeiten hatte. Das hat mir gereicht.
Frau Küttner, vielen Dank für diesen Einblick in Ihr Leben und das Leben Ihrer Familie. Wir haben viel jetzt auch so ein bisschen über Transformationskompetenz geredet. Also ist genau das die Kompetenz, die man halt mitnimmt aus diesen Umbrüchen, die dann auch mal 30 oder 50 Jahre dauern, um sie zu verarbeiten? Herr Menzel?
Ich versuche gerade nochmal das, was die Dame gerade gesagt hat, damit einzubauen. Also eben, natürlich gibt es diese Umbruchserfahrung zu machen, gab es in unterschiedlichen Generationen, an unterschiedlichen Orten. Und das verbindet zum Beispiel das, was sie gerade geschildert hat, vielleicht mit den Ostdeutschen der 90er Jahre, aber es verbindet diese Ostdeutschen der 90er Jahre auch mit Menschen, die nach Deutschland eingewandert sind und ja auch sich ein neues Leben aufgebaut haben in einem anderen Zusammenhang. Und ja, diese Transformationskompetenz gibt es definitiv nicht nur bei genau diesen Ossis, sondern in unterschiedlichen Generationen.
Darf ich hier kurz einhaken, oder?
Ja, gerne, Frau Hennig.
Ich habe hier einen leisen Zweifel, will ich mal so sagen. Ich weiß, dass immer gern von Transformationskompetenz die Rede ist und ich muss zugeben, ich kenne jetzt noch keine Studien, die das nachweisen. Können wir vielleicht später noch einmal drüber reden. Ich habe manchmal ein bisschen Zweifel, ob es diese Transformationskompetenz wirklich gibt, weil ich Ostdeutschland auch als eine Region wahrnehme, in denen es in vielen Teilen der Bevölkerung eher eine Angst vor Veränderungen gibt, was ich jetzt erstmal nicht bewerten muss als gut oder schlecht, aber es gibt eine Angst vor Veränderungen, es gibt eine Angst davor, dass Dinge wieder anders werden. Das sieht man ständig, wenn es zu internationalen Krisen kommt, dass Ostdeutsche dann häufiger in der Masse eher zurückhaltend sind, eher skeptisch, weiß ich nicht, gegenüber der Flüchtlingspolitik, große Sorgen haben wegen der Pandemie, die diese Welt erreicht hat. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt mit der Transformationskompetenz. Es wäre aber, vielleicht diesen Gedanken noch, auch gar nicht so schlimm. Wir Ostdeutschen müssen doch gar nicht nachweisen, dass wir sozusagen eine ganz besondere Kompetenz in der Diktatur oder in den Jahren, den schweren Jahren, auch nach dem Mauerfall, erworben haben, sondern wir haben einen Anspruch darauf, Führungsposten zu begleiten, beziehungsweise in dieser Gesellschaft präsent zu sein, einfach weil wir da sind und weil das zum Normalsten der Welt gehört, dass Ostdeutsche in diesem Land vertreten sein müssen. Und zwar auch in seinen Eliten, ohne dass wir nachweisen müssen, wir hätten die größte Transformationskompetenz der Welt.
Aber vielleicht geht es auch eher darum zu sagen, die Unterschiede, über die wir reden, da wird halt immer oder auch gerne überbetont, dass die Unterschiede auf ostdeutscher Seite vielleicht nicht so gut sind, das, was man da als Ostdeutscher mitbringt. Und da bin ich jetzt wieder bei Frau Succo. Sie haben ja sich mit dem Gender-Thema befasst und da geht es ja eben nicht nur um die Lohnunterschiede, sondern auch um Karriere-Position und Führungsposition. Was haben Sie daraus gefunden über die ostdeutschen Frauen im Vergleich zu den westdeutschen?
Ja, also wir sehen zum Beispiel, dass auf der ersten Führungsebene ist sowohl im Westen als auch in Ostdeutschland sitzen Männer häufiger in Führungspositionen. Aber in der zweiten Führungsebene gibt es eben in Ostdeutschland keine Unterschiede mehr, also keine Geschlechterunterschiede mehr. Das bedeutet, dass Frauen zumindest anteilig an dem Teil, den sie da in der Erwerbsbevölkerung ausmachen, gleichermaßen in Führungspositionen vertreten sind.
Sind das dann eigentlich Westfrauen oder Ostfrauen?
Ja, leider haben wir da keine Informationen darüber. Aber genau, also da kann ich leider nichts dazu sagen.
Aber was sind denn aus Ihrer Sicht die Gründe dafür, dass die Frauen im Osten, zumindest auf der zweiten, das ist ja mittleres Management, nehme ich mal an, dass sie da ähnlich vertreten sind wie die Männer?
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, den hatte ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen, ist die Tatsache, dass Frauen in Ostdeutschland einfach häufiger in Vollzeit arbeiten. Und nach wie vor ist es eben so, dass Führungspositionen eben größtenteils nur in Vollzeit zur Verfügung stehen. Das bedeutet natürlich, wenn ich in Vollzeit arbeite, habe ich auch eine höhere Chance, diese Führungsposition zu besetzen.
Und die Gründe dafür können damit zusammenhängen, dass die Kinderbetreuung irgendwie anders oder besser läuft als im Westen oder dass man Vollzeit arbeiten muss, weil das Geld nicht reicht?
Genau, also natürlich, also wenn, wie ich vorhin schon eben erwähnt habe, der Lohn des Mannes so gering ist, dass die Frau einfach Vollzeit arbeiten muss, ist natürlich ein Punkt. Ein anderer Punkt eben, wie Sie gesagt haben, die Kinderbetreuung. Aber was, glaube ich, weil wir jetzt auch schon ein bisschen darüber geredet haben, aber auch wichtig ist, sind so die sozialen Normen. Also die Tatsache, ob ich jetzt beobachtet habe, dass meine Mutter gearbeitet hat oder nicht. Ich glaube, das sind auch Sachen, die da mit reinspielen.
Hier machen wir erstmal einen Punkt. Wir diskutieren gleich weiter über die ungleichen Karrierechancen Ost-West und wie sie sich ändern lassen, vielleicht auch außerhalb und der Ostquote. Vielleicht gibt es ja noch andere Dinge, die da relevant und wichtig wären. Und das möchten wir auch mit Ihnen diskutieren. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464. Jetzt aber erstmal Musik. Trouble von Welshly Arms. Trouble von Welshley Arms hörten wir da gerade bei Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Und wir wollen weitersprechen über die ungleichen Karrierebedingungen West-Ost. Und ein Thema haben wir bislang ja nur so ein bisschen angerissen. Das sind die ungleichen Löhne im Osten und im Westen. Frau Hänig, wie ist das zu erklären? Also ein Teil sind sicher auch geringere Lebenshaltungskosten, aber nicht nur, nehme ich an.
Ja, die sind gar nicht mehr so viel geringer, muss ich sagen. Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund dafür ist, dass alle DAX-Konzerne beispielsweise in Westdeutschland sitzen. Also die großen deutschen Unternehmen sitzen im Westen. Das ist jetzt erstmal kein Vorwurf von mir, sondern hat sich historisch so ergeben. Ist aber natürlich ein Problem, weil in den Firmenzentralen in der Regel auch die gut besetzten Stellen zu finden sind, die Entwicklungsingenieure und so weiter und so fort. Solche Leute finden Sie dann eben meistens in den Zentralen. Und die sind im Westen und nicht im Osten zu finden.
Das ist ja relativ banal, aber wenn man sich so Studien anguckt, auch bei gleicher Position sind ja die Lohnunterschiede noch da. Das ist ja das Interessante.
Ja, aber wenn Sie, was heißt gleiche Position? Wenn Sie in Ostdeutschland gar keinen DAX-Konzern haben, dann gibt es diese Position hier ja gar nicht. Mhm. Wissen Sie? Mhm. Also das ist Punkt 1 und Punkt 2 ist, es gibt eine sehr geringe Tarifbindung in Ostdeutschland. Das zu erklären, braucht wahrscheinlich noch mal eine ganze Sendung. Das hat was damit zu tun, dass die Leute seltener in Gewerkschaften eingetreten sind. Vielleicht hat es was zu tun mit einer gewissen Institution, mit einem Institutionenmisstrauen. Aber das ist ein Problem, was jetzt aber nach und nach angegangen wird. Und da muss man dazu sagen, die Gewerkschaften erringen immer mehr Siege, wenn es um die Ost-West-Angleichung der Löhne geht. Also da ist was in Bewegung, habe ich das Gefühl. Und zum Zweiten ist es immer noch so, dass relativ viele junge Leute bis vor kurzem von Ost nach West gegangen sind und auch als Fachkräfte für tolle Jobs gefehlt haben.
Mhm. Habe ich hier ein was anschließen?
Ja, sehr gerne.
Das ist ganz interessant. In Sachsen gibt es das sogenannte Sachsen-Monitor, wo es in der Bevölkerung erhoben wird, zu unterschiedlichen Themen. Und eine Frage ist, wie sehr glauben Menschen an die Möglichkeit zum gesellschaftlichen Aufstieg? Und die Zahl derer, die das mindestens in Sachsen, und ich glaube, das gilt auch in anderen ostdeutschen Bundesländern, nicht tut, ist frappierend hoch. Und da spielt etwas rein, wenn Sie also nach Löhnen fragen und nach Gleichverdienst, dass eben auch, wenn der Glaube daran nicht da ist und wenn das Selbstbewusstsein nicht da ist, dass man auch nicht in eine Verhandlung geht, weder auf der individuellen Ebene noch gemeinschaftlich, wie das gerade die Anne Hähnig gesagt hat, in Form von einer Gewerkschaft. Und das ist etwas, was auch erst wieder gelernt werden muss und was vielleicht auch zu diesem längeren Prozess gehört, der vorhin schon angesprochen wurde. Aber ich finde es gut, dass wir es jetzt auch ein Stück wegnehmen von diesen immer nur über die Eliten reden und sind in den Ministerien genügend Leute aus dem Osten, sondern es geht um die Gleichheit auf allen Ebenen.
Und da haben wir jetzt schon gehört, Tarifbindung ist ein wichtiger Punkt. Dann haben Sie ja jetzt sowas genannt wie Self-Fulfilling Prophecy. Wie kann man denn sowas angehen? Außer, weiß nicht, durch Trainings vielleicht in der Schule oder im Studium. Gehaltsverhandlungstraining, ganz banale Sachen vielleicht. Herr Menzel?
Also dann kommen wir doch wieder so ein bisschen darauf, dass es natürlich diese gesellschaftlichen Vorbilder braucht. Also wenn Ostdeutsche in den Medien auf Russland und überall sagen, ihresgleichen sehen und sehen, es geht aufwärts und du kannst auch als Ostdeutscher Erfolg haben, dann macht das natürlich was mit dir. In den Schulen sehe ich da jetzt nicht den konkreten Punkt, dass es dann ein Training geben müsste. Aber trotzdem, sagen, ja, es ist am Ende hat auch das, was auch mit demokratischer Fähigkeit zu tun. So auch das ist etwas, was die Ostdeutschen jetzt. Sie erarbeiten sich immer mehr und immer häufiger. Und es wurde ja gerade schon gesagt, wenn die Tarifbindung wieder etwas mehr zunimmt, weil Leute wieder bereit sind, das ist der Weg, auf dem wir gemeinschaftlich diesen Erfolg erzielen können, dann wird das nach und nach passieren. Da bin ich eigentlich ganz optimistisch.
Vielleicht darf ich noch eins ergänzen. Wir kommen ja aus einer Phase, bis vor 5, 7 Jahren gab es eine sehr hohe Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland. Und wenn wir in einer Region leben, in der es viel Arbeitslosigkeit gibt, dann sind die Löhne natürlich auch geringer. Dann können es sich Konzerne, auch Konzerne, die in den neuen Ländern ja auch viele Produktionsstätten beispielsweise betreiben, dann können die sich auch leisten, niedrige Löhne zu zahlen, weil sie wissen, wenn du kündigst, dann steht der Nächste schon bereit. Das ist heute anders. Wir sind fast bei Vollbeschäftigung, auch im Osten. Und deswegen werden wir, hoffe ich, jetzt in eine Phase kommen, in der sich die Menschen, vor allem die gut ausgebildeten, so schlecht bezahlte Jobs einfach nicht mehr geben, beziehungsweise nicht mehr bereit sind, die zu übernehmen. Und das sieht man ja heute schon. Wir haben einen großen Fachkräftemangel. Und das hat was damit zu tun, dass viele Leute den Osten auch verlassen haben, weil hier so geringe Löhne gezahlt worden sind.
Ich möchte einen weiteren Hörer mit in unsere Runde nehmen. Thomas Ackermann aus Berlin. Herr Ackermann, ich grüße Sie.
Hallo in die Runde.
Sie wollen sich äußern zum Thema Führungsposition. Was ist da Ihre Meinung, Ihr Punkt?
Ja, genau. Also ich war 1989 20 Jahre alt, habe 1988 in Zwickau mein Abitur gemacht. War mir über viele Hürden möglich, das zu machen, weil unsere Familie war wirklich nicht systemkonform. Ich hatte dann auch noch in Anführungszeichen die große Ehre, meinen Grundwehrdienst in der DDR zu beginnen. Und bin dann witzigerweise am 4. Oktober, also morgen vor 30 Jahren, nach Regensburg gezogen, um dort mein BWL-Studium zu beginnen. Und das war total aufregend. Und zum einen, weil man damals, ist ja nun wirklich schon lange her, so erstmal so ungefähr, oh, du bist ja ein Exot, können wir dich mal anfassen? Oder ganz selten gab es auch mal so ein Statement, was du mit deinem DDR-Abitur, du darfst hier studieren. Aber was ich eigentlich sagen will zu dem Thema, warum so wenig Menschen aus Ostdeutschland in Führungspositionen sind, meiner Meinung nach liegt es auch daran, dass wir damals überhaupt nicht gelernt haben, es war ja überhaupt nicht gewünscht, sich eine eigene Meinung zu bilden, frei zu sprechen, also Freedom of Speech. Und das hängt einem, das hängt mir jedenfalls schon eigentlich immer noch an, dass und ich habe es am Anfang als totale Bereicherung empfunden, wenn man auf einmal einfach seine Meinung sagen konnte, die man hatte und nicht erst überlegen musste, kann ich das jetzt, passt das jetzt, hört mit und so weiter. Also ich glaube, das ist so eine Sache und das ist halt bei Menschen, die jetzt in der nächsten Generation sind, glaube ich, ganz anders. Ich sehe es bei meiner Nichte, bei meinem Neffen, die sind beide Anfang der 90er geboren. Er promoviert jetzt an einer sehr bekannten Uni. Sie ist in der Führungsposition bei einem großen deutschen Windelhersteller. Und die sind, also die reden ganz anders. Die können sich auch einfach ganz anders selbst darstellen. Und ich glaube, dass das ein Grund leider dafür ist.
Wie ist das bei Ihnen dann weitergegangen? Hatten Sie dann irgendwann auch da auch Ihre Sichtweise verändert über die Jahre hinweg?
Nee, meine Sichtweise jetzt zu dem Thema nicht.
Also nein, ich meine halt eher so Ihre Haltung und was das alles, was Sie beschrieben haben. Also Freedom of Speech, hat sich Ihre Einstellung da auch intuitiv irgendwann verändert?
Ja, schon. Also jetzt denke ich da nicht wirklich mehr drüber nach, aber es ist mir oft immer noch wirklich bewusst. Und ich bin da echt dankbar dafür, dass das so gekommen ist. Es hätte ja auch ganz anders ausgehen können, dass man wirklich einfach seine Meinung sagen kann. Aber dass man sie auch einfach manchmal sagen muss, dass sie eingefordert wird und dass das dann durchaus für mich eine Herausforderung darstellen kann.
Und Sie haben jetzt ja gerade Ihre Nichte und Ihren Neffen genannt. Also Ihr Eindruck ist, dass diese Generation, die um die Wende herum sozusagen geboren wurde, jetzt dann auch langsam in die Führungsposition drängt und sich das Problem dann möglicherweise von selbst erledigt?
Ja, der Meinung bin ich. Denn man muss ja auch einfach sehen, dass auf dem Gebiet Ostdeutschlands, der ehemaligen DDR, leben ja auch einfach viel weniger Menschen als in Westdeutschland. Also 16 Millionen zu ungefähr 60 oder so. Schon von daher muss ja die Quote auch anders sein. Und also ich empfinde wirklich die Generation, die Leute aus der Generation, auch von Freunden, dann wiederum die Kinder, die sind einfach ganz anders drauf. Und jetzt meine eigenen Kinder auch, also zum Glück, die müssen in der 5., 6., 7. Klasse, müssen die sich zu Themen eine Meinung erarbeiten, müssen Vorträge halten. Und das war bei uns nie gefordert. Wir mussten irgendwas nachplappern und dann war es gut.
Ganz herzlichen Dank für diesen Eindruck, Herr Ackermann. Ich möchte das noch mal ganz kurz in die Runde geben. Erledigt sich das Thema von selbst, Herr Menze? Dadurch, dass Leute dann auch wie Sie in Führungspositionen streben und dass das dann vielleicht doch kein Problem mehr sein wird in den nächsten Jahren?
Darf ich weitergeben an Frau Broder, weil ich jetzt schon so häufig dran war?
Stimmt auch, weil du meinen Fokus da kennst. Ich kann es aus der Startup-Brille so ein bisschen versuchen zu beschreiben, weil Ostdeutschland ist ja immer noch strukturschwach, abgesehen von Berlin, wo viele Startup-Gründungen sind, bewegt sich so langsam in Leipzig, Halle, Magdeburg, Dresden. Das sind halt so die weiteren Spots in Ostdeutschland, wo die neue Generation Unternehmertum auch mitunter entsteht. Allerdings die Hürden, die junge Leute, wenn sie wirklich aus dem Osten kommen und gründen wollen, nach wie vor haben, ist das Thema Vermögen. Da erst wir jetzt in der Generation und die nachkommenden Generationen in der Lage sind, Vermögen anzuhäufen bzw. zu bilden und die Frage nach, bekomme ich vielleicht irgendwie eine relativ charmante Frühphasenfinanzierung für mein zu gründendes Startup von Familie und Freunde, die stellt sich halt leider noch nicht in dem Maße, wie wir es aus dem Westen oder aus West-Berlin kennen. Und wir sehen aber trotzdem, dass sich die Anzahl von Startups so peu à peu langsam auch in ostdeutschen Regionen ändern wird. Und darüber wird sich kurz über lang auch ziemlich viel Veränderung ergeben in Richtung Führungspositionen. Wenn dann halt nochmal eine neue Generation Unternehmer heranwächst.
Ja, und wenn wir über diese Ungerechtigkeiten, was Vermögen angeht, sprechen, dann müsste man natürlich das Thema Erbschaftssteuer und Vermögensteuer aufmachen. Das ist jetzt zu groß für diese Sendung. Ja. Ich möchte aber einer weiteren Hörerin nochmal kurz das Wort geben. Ich lese hier, einem Hörer, Herr Theresa aus Kiel. Das ist der Nachname, nicht der Vorname. Ich grüße Sie.
Moin, moin aus Kiel. Terasa ist der Nachname.
Terasa, so. Sorry.
Der Punkt, den ich auch mal nennen wollte oder bringen wollte, ist, es wird jetzt viel diskutiert darum, Herkunft, wer kommt aus dem Osten, wer kommt aus dem Westen. Sollte man da zum Beispiel auch eine Quote einführen, damit bestimmte Personen dadurch vielleicht bevorzugt werden oder ähnliche Geschichten. Und ich denke halt, was wichtig ist, ist tatsächlich auf die Kompetenzen zu schauen. Meine Generation, die Generation nach mir, ich bin jetzt 32, die hat, glaube ich, gar nicht mehr dieses Gedankengut in sich, dass sie jetzt so trennt zwischen Ost und West, sondern die schauen, was die Menschen machen. Und auch das Argument von vorhin, dass man jetzt eine Vorbildperson bräuchte, die aus derselben Stadt kommt oder derselben Region wie man selbst, weiß ich auch nicht, ob das wirklich so relevant ist, wenn man sich zum Beispiel Menschen wie das Beispiel Elon Musk, der jetzt Raketen startet und landen kann, das sind eigentlich viel inspirierende Personen, als jetzt zu sagen, ich kenne jemanden, der auch aus Kiel kommt. Das ist, weiß ich nicht, ob mich das so sehr interessiert, wie jetzt jemand da wirklich geschafft hat, dann was Großes zu leisten. Und das eher als Inspiration vielleicht zu sehen, als zu sagen, der kommt auch aus dem Osten oder aus dem Westen. Und diese Einteilungen in auch aufgrund der Herkunft ist eigentlich etwas, was man eher überwinden will, als das wieder einzuführen, denke ich.
Aber vielleicht ist es auch leichter zu sagen, weil sie aus Kiel kommen und nicht aus Meißen oder Freiberg oder so.
Das kann so auch, ja, ich habe auch Dresdner getroffen, denen es auch durchaus gut geht. Das ist nicht, kann sein, dass es meine Sicht auf die Dinge ist, aber trotzdem denke ich, dass langfristig so solche Maßnahmen auch wieder ein Unmut auch auf beiden Seiten erzeugen können. Das ist halt so eine gewisse Neiddebatte, die dadurch entstehen kann vielleicht.
Vielen Dank für diesen Einblick, Herr Terasa aus Kiel. Ja, und damit sind wir schon fast am Ende unserer Sendung angekommen. Wir haben nur noch ein bisschen Zeit. Ich würde aber trotzdem die Gelegenheit nochmal nutzen, Sie alle nochmal zu fragen, müssen wir in 20 Jahren beim nächsten großen Jubiläum über das Thema noch reden? Ein Ja oder ein Nein genügt, Frau Succo?
Ich würde sagen Nein.
Frau Bruder?
Ich würde auch sagen Nein.
Herr Menzel?
Wenn wir wollen.
Wenn wir wollen, dann okay. Ja. Wenn wir wollen, dann ja. Frau Hennig.
Ich sage ja, denn wenn vor 30 Jahren jemand gefragt hätte, ob es diese Runde hier gibt, dann hätten wahrscheinlich auch alle gesagt, um Gottes Willen, in 30 Jahren ist das doch kein Thema mehr. Zeigt sich, dass die Welt ein bisschen eine andere ist. Deswegen würde es mich nicht überraschen. Es wäre aber auch keine Katastrophe, wenn wir in 20 Jahren immer noch über Ost-West-Unterschiede reden.
Alles klar. Und das war Campus und Karriere an diesem Samstag. Danke an die Hörer, die sich beteiligt haben. Und natürlich an meine Gäste, Aline Sukow von der Hans-Böckler-Stiftung, Nadine Bruder, Netzwerk Dritte Generation Ost, ebenso wie Thorsten Menzel und Anne Hänig von der Zeit im Osten. Ja, im Programm geht es gleich stichtagsgemäß weiter. Postpunk und New Wave in der DDR ist dann das Thema bei Kurse Kunst und Pop. Ja, und das war's von uns, von Campus und Karriere an diesem Tag der Deutschen Einheit. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören. Ja, und noch einen schönen, sonnigen Tag der Deutschen Einheit wünsche ich Ihnen.